Ja, schönen guten Morgen von mir. War Premiere, dass, wenn ich zu Predigen eingeladen werde, irgendwohin, dass ich einen Liedwunsch mitbringe. Und darum will ich euch auch gerne erklären, warum das so war. Denn das, was du in der ersten Stunde angekündigt hattest, dass diejenigen, die hier predigen, dass die sich treffen, das hatten wir bei uns in Beisel auch gemacht. Und man macht sich ja immer Gedanken darüber, gerade wenn wir, und so hatte der Rainer das in der ersten Stunde angesagt, am Wort dienen, und ich finde den Ausdruck eigentlich sehr, sehr gut. Es geht ja nicht darum, dass der spricht über seine Lieblingsbibelstelle spricht, sondern es geht ja darum, dass die Predigt ein Dienst für die Gemeinde ist und dass sie aufbaut, dass sie, wenn notwendig ist, eventuell auch korrigiert und so weiter. Also vor allen Dingen eben, dass sie zum Guten für die Gemeinde ist. Und so war bei uns dann bei diesem Treffen die Idee geboren, dass jeder Prediger doch mal sich Gedanken macht über ein Lied, das er hat, und dass er über das Lied eine Predigt macht. Weil normalerweise haben wir das ja, dass wir dann einen Bibelabschnitt lesen. Ja, und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Und dann kam mir dieses alte Lied in den Kopf, weil da sind 5 Bibelstellen, über die wir uns dann jetzt in der Zeit Gedanken machen wollen. Jede Strophe fußt auf einer Verheißung aus der Bibel. 2 aus dem Alten Testament, nämlich die ersten beiden Strophen, und 3 aus dem Neuen Testament, nämlich die letzten 3 Strophen. Und als ich mir dann Gedanken gemacht habe, habe ich gerade was auch die ersten beiden angeht, wenn wir ans Alte Testament gehen, muss man sich ja immer fragen, kann ich denn das, was da im Alten Testament steht, 1:1 einfach auf mich anwenden? Ich mache ein Beispiel, damit jedem klar ist, dass das nicht der Fall ist. Also auch und gerade auch in Bezug auf Verheißungen. Gott sagt zu Abraham, in dir werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Das war eine Verheißung, die hat Gott Abraham gegeben. Die kann ich jetzt nicht einfach so auf mich anwenden. Ich kann sehr wohl sehen, dass sich diese Verheißung erfüllt hat und ich sozusagen ein Nutznießer dieser Verheißung bin, die Gott Abraham gegeben hat, indem ich nämlich auch gesegnet bin, weil ich diesen Gott Abrahams, von dem wir eben in der ersten Stunde viel gehört haben und zu dem wir gesprochen haben, als Herr und Heiland kennengelernt und angenommen habe. So, wenn wir uns jetzt diese 5 Verheißungen ansehen, dann habe ich dabei gesehen, dass der Kontext, in dem diese Verheißungen stehen, dass der ganz, ganz besonders wichtig ist und uns insbesondere darüber Aufschluss gibt, ob denn diese Verheißung oder ob ich denn im 21. Jahrhundert als Deutscher diese Verheißung, die in den ersten beiden Fällen von Jesaja im Alten Testament ausgesprochen wurden oder Gott von dem Jesaja gegeben hat, ob ich die auf mich anwenden darf. So, und deshalb schauen wir uns mal die erste Strophe an. Und der Vers der ersten Strophe, den finden wir in Jesaja Kapitel 43, in dem ersten Vers 1b, aber ich lese dann jetzt immer auch, also zumindest immer den ganzen Satz, weil, und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit der Bibel befasst, dass man den Kontext immer beachtet, weil du kannst natürlich sonst wirklich auch alles und nichts mit der Bibel belegen und darum ist das immer so wichtig, dass wir gucken, in welchem Zusammenhang steht denn dieser Vers. Also Jesaja 43, Vers 1, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Gehen eigentlich Alarmglocken an, ne? Ich heiße nicht Jakob oder ich bin nicht der Jakob und ich bin nicht aus Israel. Also erstmal ganz, ganz großes Fragezeichen, ob das, was jetzt kommt, überhaupt was mit uns zu tun hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So, also wir haben, dieser Vers ist ja dieser kleine Teil davon, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. So, und damit wir jetzt uns Gedanken machen können, ob wir diesen Vers für uns so in Anspruch nehmen dürfen, müssen wir einfach auch so ein bisschen gucken, in welchem Kontext steht das. Und dafür gehen wir in das 42. Kapitel. Und ich lese erstmal die ersten 7 Verse. Und wir werden dann merken, dass dort eine ganz, ganz bestimmte Person beschrieben wird. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird in den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien, nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat und die Inseln werden auf seine Lehre harren. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auf ihr den Odem gab und den Hauch des Lebens denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Also ich glaube, da seid ihr alle natürlich sofort drauf gekommen, da wird der Messias beschrieben. Und direkt am Anfang, wenn Gott sagt, das ist mein Auserwählter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, werden wir daran erinnert, dass sich dreimal der Himmel öffnete, als der Jesus auf der Erde war und Gott sagte, dieser ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und als Johannes der Täufer im Gefängnis saß und ihm Zweifel kamen, ob Jesus wirklich der Messias ist, schickte er ja einen seiner Jünger zu Jesus und sagte, bist du es, auf den wir warten oder müssen wir auf einen anderen warten? Und dann antwortete er Jesus ja mit den letzten Versen, ja, in dem er sagt, sage Johannes oder berichte ihm von dem, was sich hier tut, nämlich, dass da blinde Augen aufgetan werden, Gefangene aus dem Kerker herausgeführt werden und so weiter. Also er bezieht sich hier auf diese Stelle, um dadurch Johannes dem Täufer zu sagen, ich bin der Messias. Das heißt, erstes, was wir hieraus lernen, aus dem 42. Kapitel, den ersten Versen, dort wird der Messias beschrieben. Nun sind wir 2000 Jahre nach Christus. Das heißt, wir kennen die ganze Geschichte. Wir haben uns eben daran erinnert, dass er als Messias verworfen worden ist, gekreuzigt worden ist. Und darin dann plötzlich wir, die wir überhaupt gar keinen Anteil an Gott oder gar keine Möglichkeit gehabt haben, in Gottes Nähe zu kommen, durch diesen Tod. Und dass der Herr Jesus sagte, es ist vollbracht. Und dann die Gemeinde gründete und alles das, was dann Apostelgeschichte und so weiter beschrieben ist, dass wir plötzlich hier angesprochen sind, wenn der Messias hier beschrieben wird. Da wird mein und dein Herr beschrieben in diesen Versen, die wir da gerade gelesen haben. Und dann sind wir ja schon ziemlich nah dran, dass wir sagen, jetzt müssen wir die Ohren spitzen. Vielleicht ist ja doch das, was wir da im 43. Kapitel gelesen haben, etwas, was mich angeht. Aber das 42. Kapitel hat eben nicht nur 7 Verse, sondern insgesamt 25. Und wir lesen dann jetzt aus dem hinteren Teil dieses Kapitels. Und da sehen wir, oder das ist so ein bisschen Ernüchterung. Ich lese mal ab dem Vers 20. Du hast vieles gesehen, aber du beachtest es nicht. Bei offenen Ohren hört er nicht. Dem Herrn gefiel es, um seine Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt und allesamt in Kerkern versteckt. Sie sind zur Beute geworden und kein Erretter ist da. Zur Plünderung niemand spricht, gibt wieder heraus. Wer unter euch will dies zu Ohren nehmen? Wer will aufmerksam zuhören und in Zukunft hören? Wer hat Jakob der Plünderung hingegeben und Israel den Räubern? Nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben. Und sie wollen nicht auf seinen Wegen wandeln und hören nicht auf sein Gesetz. Da hat er die Glut seines Zorns und die Gewalt des Krieges über ihn ausgegossen. Und diese hat ihn ringsum angezündet, aber er ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nahm es nicht zu Herzen. Das, was da beschrieben ist, ist das, was wir an vielen Stellen im Alten Testament immer wieder finden. Und gerade auch, wenn man das Buch der Richter sich durchsieht, dann liest, dann ist das was, was sich immer wieder wiederholt. Gott rettet, Gott ist da, Gott sagt, ich will dein Herr sein. In der Not sagen die Menschen, ja, das wollen wir auch. In dem Moment, wo es ihnen besser geht, fallen sie wieder ab und machen ihr eigenes Ding. Und das, was hier in dem Kapitel 42 am Ende beschrieben wird, ist genau das, ja, dass von dem herrlichen Messias, das, wo am Anfang des Kapitels beschrieben wird, ist am Ende des Kapitels eigentlich nichts mehr übrig. Und wenn wir jetzt rein menschlich, wäre das so die Situation, die kurz vor der Sintflut da gewesen ist. Ja, da steht, Gott reute es, dass er den Menschen gemacht hatte und schickte dann die Flut. Es war wieder einfach an diesem Punkt, dass man damit rechnet, als nächstes kommt jetzt das endgültige, vernichtende Urteil. Und so ist es nicht. Genau so ist es nicht. Das Kapitel 43 fängt ganz woanders an, in dem nämlich gesagt wird, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ist das nicht unsere Geschichte auch? Jeder Einzelne von uns, weiß nicht, macht das ganz gerne, gerade so mit Jüngeren, am Anfang vom TFB, habt ihr ja bestimmt auch von gehört, diese Teenager-Ferien-Bibelschule, die hatte der Marc Schiebli so ins Leben gerufen. Und in den ersten Jahren durfte ich damit dabei sein. Und da hast du irgendwie ein Thema, wo du zu den Gruppen dann gesprochen hast. Und ich habe das eigentlich die ersten Jahre immer gemacht, dass ich irgendwann darauf gekommen bin, wie ist meine und wie ist deine Geschichte in Anführungszeichen zur Bekehrung. Und dass ich den Kindern oder Jugendlichen da erzählt habe, dass ich anfangs überhaupt keine Heilsgewissheit hatte. Und wenn ich das sagte, dann konnte ich einfach sehen, selbst die so, gibt ja welche, die schreiben die ganze Zeit, die gucken dich hin oder machen irgendwelchen Blödsinn. Aber als ich das gesagt habe, zack, waren sie alle da. Und daran konnte ich erkennen, das ist das Problem von ganz, ganz vielen, auch von ganz vielen jungen Leuten. Ja, und dann konnte ich eben ihnen berichten davon, wie es mir ergangen ist und weshalb ich irgendwann dann, also nach halben, dreiviertel Jahr, habe mich mit 10 Jahren bekehrt, das erste Mal sowas wie Heilsgewissheit wirklich auch gespürt habe, weil ich verstanden hatte, dass es nicht darauf ankam, lückenlos alle Sünden, die dir einfallen, dem Herrn Jesus zu sagen, und dann sagen viele, gibt ja Geschichten, weil das die Leute geweint haben dabei und so. Und das konnte ich nicht. Das war aber nicht so. Als 10-Jähriger im gläubigen Elternhaus groß geworden, mir fiel gar nichts Schlimmes ein. Zum Glück hatte ich ja gerade in Anführungszeichen die Unterschrift von meinem Vater gefälscht. Da wusste ich wenigstens, das ist was, das musst du bekennen, ja. Aber sonst fiel mir wirklich nicht so wahnsinnig viel ein. Bis ich verstanden habe, dass die Bibel ja nicht sagt, derjenige, der eben lückenlos seine Sünden aufzählt und Buße tut, der wird errettet werden, sondern wer an den Sohn glaubt, dass der Glaube das für wahr halten, was die Bibel sagt, dass das ist, was errettet. Und seitdem ich das weiß, versuche ich das auch immer, gerade jüngeren Leuten, immer wieder so zu sagen. So, und weil wir eben hier aus dem Kontext sehen, in dem Moment, wo eigentlich der Punkt erreicht ist, wo Gott das endgültige Urteil, vernichtende Urteil sprechen muss, und er sagt dann, du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen berufen. Da weiß ich, das hat sich auf Golgatha wiederholt. Und darum darf ich diesen Vers auf jeden Fall schon mal für mich so in Anspruch nehmen. Gucken wir uns mal die zweite Strophe an. Da müssen wir auch gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade gelesen haben. Steht nämlich auch in Jesaja Kapitel 40, also ein bisschen früher. Und ich lese auch da mal erstmal den Vers, in dem es steht. Jesaja 40, Vers 30 und 31. Und die Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie der Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Da gibt's ja auch einige Lieder drüber. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, also der, ich sag mal, Kernsatz ist ja, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Das ist das, was in der zweiten Strophe da gesagt ist. Wenn wir uns hier den Kontext angucken aus dem Kapitel 40, dann finden wir ähnlich, wie wir es eben gesehen haben, in den ersten Versen, dass da auch wieder der Messias beschrieben wird, aber in anderer Weise, nämlich, wenn ich das jetzt lese, achtet mal darauf. Hier wird deutlich gemacht, dass der Messias Gott ist. Also eine weitere Facette des Messias, die durch Jesaja hier deutlich gemacht wird. Jesaja 40,1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen hat für ihre Sünden. Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Und noch, also in diesen Versen 1 bis 5 wird die Göttlichkeit des Messias beschrieben. Wenn wir jetzt weiterlesen, kommt wieder das komplette Kontrastprogramm. Stimme eines Sprechenden. Rufe. Und er spricht, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf der einen Seite haben wir also den Messias, beschrieben als Gott von Ewigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir den Mensch, wo gesagt wird, das ist wie so eine Blume, ganz kurz da, bevor du richtig weißt, was passiert ist, verwelkt und nichts erinnert mehr daran. Was für ein Kontrast. Und dann geht's nochmal wieder ab Vers 12 darum, dass Gott beschrieben wird in seiner Größe. Vers 12. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Vers 15. Siehe, Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Vers 17, alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm erachtet wie Nichtigkeit und Leere. Also dieses Kapitel pendelt immer hin und her, beschreibt einerseits Gott in seiner Größe und Erhabenheit und andererseits uns Menschen eigentlich immer kleiner. Ja, alle Nationen wie so ein Tropfen am Eimer. Also nichts. Und dann kommen wir zu dem Vers 27. Also jetzt dazu, wo unser Vers steht. Warum sprichst du, Jakob, und redest du, Israel? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist unser Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht oder mattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke da in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin, aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Hier wird also gezeigt, auch wenn du als Mensch eigentlich ein Nichts bist, wenn dieser Gott dein Gott ist, dann kannst du von der Kraft und Größe und Allmacht Gottes, die da ist, persönlich profitieren. Ich habe, bevor ich jetzt heute Morgen hier hingekommen bin, ich habe bei mir so eine Excel-Datei, wo ich immer reinschreibe, wenn ich bei Gemeinden eingeladen bin. Das hat der Lufo mir mal gesagt, der hat sowas auch gemacht. Und vor allen Dingen, worüber hat man gepredigt? Weil, ich sag mal, wenn man so nach einem Jahr oder länger wiederkommt, wäre schon peinlich, wenn man dann über den gleichen Text predigt, ne? Aber man kann sich das gar nicht so lange merken. Und darum habe ich so eine Datei, da steht dann drin, wann ich da gewesen bin und worüber ich gesprochen habe, sonst mehr nicht. Und darum weiß ich, dass ich letztes Jahr im Februar hier gewesen bin. Und deshalb traue ich mich jetzt, für euch hier ein Zeugnis zu geben von dem, was das letzte Jahr bei mir oder unserer Familie sehr prägend gewesen ist. Also es muss um die Zeit gewesen sein, als ich dann hier war, auf Februar rum, als Nadja, ihr wisst, vier Kinder, erst die Zwillinge, Nadja und Maike, dann die dritte, die Stefanie und dann Manuel. Als Nadja zu mir sagte, was hältst du eigentlich davon, wenn du das dritte Mal Opa wirst? Was hält man wohl davon? Weil ich habe mich riesig gefreut. Und wusste also dann, bei Ihnen ist Nummer 3 unterwegs. Dann war das rum April, als Nadja dann über WhatsApp mit einmal schrieb, bin gerade zur Untersuchung gewesen, die Ärztin schickt mich in die Uniklinik Gießen, weil irgendwas stimmt mit der Schwangerschaft nicht. Na, da haben wir natürlich alle gebetet und darauf gewartet, was da als Nachricht kommt. Und nach ein paar Stunden kam dann auch die Nachricht, Untersuchungen haben ergeben, Kind ist nicht gesund und das Kind wird nicht außerhalb des Mutterleibes lange leben können. Die Ärzte waren dann natürlich ganz fix dabei und haben gesagt, wenn Sie möchten, Frau Bald, können Sie im Prinzip direkt hier bleiben, wir lösen das Problem medizinisch. Da hat sie gesagt, Moment, ich muss erstmal nach Hause mit meinem Mann reden. Wir melden uns wieder. Dann haben die beiden sich dazu entschlossen, das Kind auszutragen. Bei den Ärzten der Uni Gießen kein Verständnis, logischerweise. Und das hat sie auch sofort gemerkt, indem sie gesagt hat, ja, wenn sie das so wollen, dann müssen sie die Suppe auch selber auslöffeln. Das heißt, die Ansprache hat sich geändert und auch wenn irgendwelche Probleme da waren, es wurde also immer schwieriger. Mein Schwiegersohn, sie gehen in Usingen, wo sie wohnen, gehen sie in eine FEG und da ist vor nicht allzu langer Zeit, dass da der, ich glaube, nennen sich auch Pastoren, also dass der ausgewechselt worden ist. So, mein Schwiegersohn ist auch, ist sensibel. Und er hat gesagt, ich möchte nicht, dass mein Kind beerdigt wird von jemandem, den ich ja selber gar nicht kenne. Und dann kamen die zu mir und sagten, Rainer, kannst du die Beerdigung machen? Das war Ende Mai, Anfang Juni. Ich gesagt, das schaffe ich nicht. Da habe ich wirklich Angst, dass ich das nicht schaffe. Dann sind wir im Juni noch zusammen in Bayern in Urlaub gewesen, war eine sehr, sehr schöne Woche. Aber natürlich, alles, was du machst, über allem ist ja immer diese Wolke, in 6 Monaten, 5, 4, 3 und so weiter, ist die Beerdigung. Du lebst auf eine Beerdigung hin. Das ist nicht schön. Wie gesagt, dann waren wir da zusammen. Und mein großes Problem war, im Hauskreis oder so, haben wir ja auch darüber gesprochen und haben wir dafür gebetet und so. Immer wenn ich darüber irgendwas sagen sollte oder so, habe ich die Beherrschung verloren. Und da habe ich gedacht, ey, dann kannst du ja nicht eine Beerdigung leiten. Das geht einfach nicht. So, jetzt kam der August und ich merkte, dass dieses Thema einfach auch die Ehe der beiden belastete, weil die auch immer noch keinen gefunden haben. Und mir ging das natürlich auch nach. Und ich habe dann im August gesagt, ich muss ja zugeben, ich glaube, es gibt niemanden, der so lange Zeit hat, sich auf die Beerdigung vorzubereiten. Ich werde das machen. Und ich merkte, wie bei denen, der so Stein vom Herzen fiel, bei mir ist er gerade noch ein bisschen größer geworden. War wirklich ein Glaubensschritt. So, jetzt kam der 21. September. In Gießen, die Ärzte, als klar war, also Geburt war ausgerechnet für Anfang Oktober, sagten, muss eine natürliche Geburt sein. Die Ärztin, die sie begleitete, sagte, das wird das Kind gar nicht überleben. Daraufhin hat Nadja, die selber ja Krankenschwester auch ist, versucht, in Gießen die Ärzte dazu zu bringen, dass sie den Kaiserschnitt machen. Haben die rundweg abgelehnt. Sie wollten das so, jetzt kommt es so. Daraufhin hat sie dann in Frankfurt eine Ärztin gefunden. Und obwohl das normalerweise wohl so ist, dass man sich lange, lange vorher in einem Krankenhaus anmelden muss, wenn man da entbinden will, als sie die Geschichte hörte, hat sie zugesagt und hat gesagt, ja, Sie können kommen, wir machen hier, machen wir einen Kaiserschnitt. So wurde dann am 21. September Kaiserschnitt gemacht. Das Mädchen Talita Elisa haben sie sie genannt. Talita, kleines Mädchen, ja, wo der Jesus spricht ihr so an. Und Elisa, der Herr ist mein Gott. Und sie hat 45 Minuten gelebt. Dann hat der Herr sie wieder zu sich genommen. Und ich hatte vorher mit denen gesprochen und habe gesagt, wenn es euch recht ist, weil klar, als Opa ist man natürlich so ein bisschen außen vor, ist ja auch richtig. Aber wenn es euch recht ist, komme ich an dem Tag auch nach Frankfurt. Und so bin ich dann nachmittags in Frankfurt gewesen. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Riesig Herzklopfen. Und dann habe ich auch die Kleine eine Zeit lang auf dem Arm gehabt. Natürlich haben wir ein Ströfchen geweint. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und es war, merkt man jetzt gerade nicht, weil es natürlich einen schon nach wie vor bewegt, aber es war wirklich, als wenn Gott bei mir einen Schalter umgelegt hätte. Der Hauskreis hatte auch natürlich gebetet und alles. Und ab dem Tag, als ich dann nach Hause gekommen bin und wir darüber sprachen mit irgendwelchen Geschwistern oder so, ist das mir möglich gewesen zu sprechen, ohne die Beherrschung zu verlieren. So dass ich sofort danach wusste, diese Entscheidung, die war richtig gewesen, da selber hinzufahren und Nadja zu trösten, Jan Marc zu trösten und eben auch zu zeigen, egal was, dieses Kind, das wird von mir genauso geliebt und angenommen wie ein gesundes Kind. So, und dann kam genau ja auch dieser Tag der Beerdigung. Und wir haben natürlich gebetet wie die Weltmeister, aber Gott, und dann habe ich das erfahren, warum erzähle ich euch das hier, ja? die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Hier geht es nicht darum, dass ein 70-Jähriger plötzlich wieder am Barren turnen kann. Das ist nicht die Aussage von diesem Text hier. Sondern hier geht es darum, wenn wir alles, was wir erwarten, allein von Gott erwarten, weil wir erkannt haben, dass es genauso ist, wie es davor steht. Nation wie ein Tropfen am Eimer. Ich bin einfach nichts. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und dann darf man erleben, oder habe ich erlebt, wie sich das hier wörtlich bei mir erfüllt hat. Es waren ganz, ganz viele Menschen da. Natürlich, Usingen ist nicht so eine große Stadt. Die sind relativ gut vernetzt. Das heißt, es waren viele Ungläubige auch da. Die direkten Nachbarn von ihnen haben ein Beerdigungsinstitut. Das heißt, die waren sowohl als Nachbarn als eben auch als Ausrichter der Beerdigung dabei. Und Gott hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben für diesen Tag. So, jetzt kommen wir zur dritten Strophe. Jetzt müssen wir Gas geben. Das ist jetzt, ab jetzt gehen wir ins Neue Testament. Epheser, Kapitel 2, Vers 8. Und den Vers kennen wir alle sehr, sehr gut. Da steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, das hatten wir eben schon, und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Ja, also durch Gnade seid ihr errettet. Und wenn man jetzt auf den Vers schaut, selig aus Gnaden darfst du sein, die Gabe Gottes ist's. Nachdem Gott also nachdem Paulus in den Versen, die davor stehen, beschrieben hat, was wir alles als Christen, als Geschenk von Gott bekommen haben, sagt dieser Vers, denke ich mal, eindeutig aus, dass sich keiner von uns auch nur so viel darauf einbilden darf oder kann, dass er sich ein Kind Gottes nennen darf. Das ist wirklich ein absolutes Geschenk. Also ich habe da drunter eine Definition mir mal aufgeschrieben, weiß ich gar nicht, von wem ich die habe. Was Gnade ist, also Gerechtigkeit ist, den Menschen zu geben, was sie verdienen. Wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, ewiger Tod ist Gerechtigkeit. Barmherzigkeit ist, den Menschen nicht zu geben, was sie verdienen. Wenn Gott uns von diesem Urteil befreit. Und Gnade ist, den Menschen zu geben, was sie nicht verdienen. Nämlich, dass sie Kinder Gottes, Söhne, Töchter Gottes sein können. Ist ja viel, viel mehr als nur, du bist gerettet von dem ewigen Verderben. Die vierte Strophe, habe ich schon gerade gedacht, am Ende der Stunde, der Karl Otto liest den Vers vor, aber der war ein bisschen weiter noch, aus dem Kapitel Offenbarung 21 ist der Vers genommen. Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet, freue sich, der soll mein Erbe sein, heißt es in der Strophe. Von der Zeit her ist es so, dieser Vers steht, wo die bestehende Erde, so wie wir sie kennen, wo es das schon alles nicht mehr gibt. Das 21. Kapitel fängt an mit, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und so weiter und so fort. Dann wird die neue Stadt Jerusalem vorgestellt, dann wird gesagt, Vers 4, man wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jetzt Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es wird geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers das Leben geben, umsonst. Und dann kommt dieser Vers. Wer überwindet, wird dieses erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. In unserer Zeit wird dieser Teil der Bibel ganz offen angezweifelt. Sondern wenn überhaupt, dann gehen viele davon aus, dass auf dieser Erde dann Frieden sein wird und ewiges Leben und wir eben dann hier auf dieser Erde sein werden und so. Dass das, was hier steht, genauso kommt, Petrus sagt das ja auch in seinem Brief, dass die Erde im Brand vergehen wird, dass es einen neuen Himmel oder dass es neue Himmel, das ist im Plural, und eine neue Erde geben wird, das geht heute mehr und mehr unter. Und ich glaube, an uns stellt sich einfach die Frage, in dem Zusammenhang wird man noch viel sagen, aber die Zeit, die ist einfach um. Glauben wir das noch? Sind wir noch davon überzeugt, dass das, was die Bibel da sagt, sich wörtlich erfüllen wird? Wir sind eine Generation, die im Gegensatz zu vielen, vielen anderen erleben darf, hautnah erleben darf, wie sich Gottes Wort mehr und mehr auch wörtlich erfüllt. Denken wir nur daran, Staat Israel gegründet, alles, was mit Israel überhaupt zusammenhängt. Denken wir daran, ja, allein Pandemie, ich weiß nicht, wie hier so die Diskussion darüber ist, ja, aber dass Gott, ich sage, mit einem kleinen Fingerschnips, ja, da kommt ein Virus und die ganze Erde ist lahmgelegt. Das, was in dem Sendschreiben, ich glaube, an Philadelphia steht das, dass da die Stunde der Versuchung über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ich habe immer gesagt, ja, das hat es ja bisher noch gar nicht gegeben. Selbst der Zweite Weltkrieg war ja nicht wirklich komplett die ganze Erde, ja. Aber dieser Virus, da erleben wir wirklich, dass wenn Gott sagt, dass es Probleme geben wird, die den ganzen Erdkreis umfassen, dann erfüllt sich das wortwörtlich. Und darum ist das, glaube ich, für uns als Christen so wichtig, dass selbst wenn, egal was Mainstream, also was so die gängige Meinung ist, ja, dass wir einfach daran festhalten, was Gottes Wort sagt. Und dass das für uns Richtschnur ist. Und darum ist auch denn die letzte Strophe bezieht sich auf etwas, was der Herr Jesus gesagt hat, und das steht in Johannes 8. Und wenn wir uns da den Kontext anschauen, dann ist das sehr, sehr ähnlich, nämlich im Kapitel 7, da wollen die Pharisäer den Herrn Jesus irgendwie fangen, schicken Diener dahin, die kommen zurück und die sagen, na, wo ist er denn, wo habt ihr denn da mitgebracht? Und er sagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch, das steht im Vers 46. Und da sind die natürlich sauer. Und sagen, seid ihr jetzt auch angesteckt von diesem? Und dann kommt Nikodemus, den wir aus dem dritten Kapitel kennen, und meldet sich zu Wort und sagt, hey, mal langsam, Leute, verurteilt unser Gesetz denn irgendjemanden, bevor es ihn gehört hat? Und der kriegt sofort auch die ganze Breitseite mit, ja, und sagt, ach, du bist ja auch schon, guck, denk doch mal ein bisschen nach, aus Nazareth kann ja gar nichts kommen und so weiter und so fort. Also eine wirklich angelegte, große Stimmung gegen Jesus Christus. Jetzt gucken wir mal bei uns so in die Gesellschaft, was so um uns herum passiert. Und dann wissen wir, dass das bei uns heute ähnlich ist. Darum finde ich, ich habe sonst so keine Ahnung, was Kapiteleinteilung und so weiter angeht. Aber ich glaube, der erste Vers vom Kapitel 8, der gehört eigentlich als letzter Vers in Kapitel 7. Denn da steht, nachdem die sich da gezankt haben und gemerkt haben, dass sie Jesus nicht gefangen hatten, das hört auf mit, ein jeder ging in sein Haus. Und dann kommt, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Und die lassen nicht locker. Dann kommt diese Begebenheit mit der Sünderin, die sie da auf frischer Tat ertappt haben. Und der Herr Jesus sagt, wer den ersten Stein hat, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann geht ja einer nach dem anderen raus. Und dann spricht der Herr Jesus, ab Vers 31, spricht er dann zu den Jüngern und sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Dann kommt diese, das finde ich auch ganz wichtig für uns heute, wie man hört auch, ja, wir sind ja als Christen, wir sind ja frei gemacht, ja, frei. Das heißt ja nicht tun und lassen, was wir wollen. Hier wird es genau erklärt. Solange wir nicht Christen sind, sind wir der Sünde Sklave. Und wenn wir zum Herrn Jesus kommen, dann macht er uns frei von dieser Sklaverei der Sünde. Aber die Bibel macht, lässt keinen Zweifel darüber, dass Christsein heißt, Diener Jesu Christi zu sein. Oder in manchen Briefen steht sogar Sklave Jesu Christi zu sein. Also, dass jeder so lebt, wie er will und seinen eigenen Kopf durchsetzt und dann sagt, ja, in der Bibel steht ja, dass wir frei sind. Das ist dann so ein bisschen so interpretiert, wie man es gerne haben möchte. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass wir den Kontext beachten. So, und dann geht es halt weiter. Und die Zuhörer werden aufgefordert, sich zu entscheiden. Und das ist auch das, was heute ja da ist. Wenn Jesus Christus, wie in den ersten beiden Verheißungen und so weiter, wenn er der Messias Gottes ist, wenn er der Erlöser dieser Welt ist, wenn er dein und mein persönlicher Heiland ist, dann sind die Worte, die er gesprochen hat und die uns in der Bibel erhalten geblieben sind, dann sind die für uns verbindlich. Wenn man meint, das war ein guter Mensch, denn heute sagt eigentlich keiner mehr, dass er gar nicht gelebt hat, dafür gibt es einfach zu viele Beweise, aber man tut so, als wenn er eben ein guter Mensch gewesen ist, Revoluzzer, wie auch immer, Humanist, Gesellschaftskritiker, ja, dann haben die natürlich überhaupt gar keine Verbindlichkeit für uns, die Worte, die in der Bibel stehen. Und darum finde ich diese letzte Verheißung, die bei vielen Gläubigen, gerade auch dann, wenn sie heimgehen, etwas sind, woran man sich festhalten kann. Wenn jemand mein Wort bewahrt, Vers 51, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das ist eben das Geschenk oder die Zusage, die wir aus der Bibel haben, die weit über das hinausgeht, was wir hier heute sehen. Ja, ich hoffe, dass für euch, jeden von euch, bei diesen 5 Strophen mindestens eine dabei gewesen ist, die wir als gute Verheißung mit in die Woche nehmen dürfen, uns darüber freuen dürfen, dass diese Verheißungen tatsächlich von uns ganz persönlich in Anspruch genommen werden dürfen. Amen.